Radio 1. Die Profis.
Der Markt für medizinische Masken ist heiß umkämpft, vor allem im Premium-Sektor bei teuren Masken, die das Virus nicht nur abhalten, sondern angeblich sogar zerstören können. Was zumindest den Gebrauch solcher Masken sicherer machen würde, aber unabhängige Studien stehen da noch aus. Wir müssen uns bislang noch auf die Versprechen der Hersteller verlassen. Auch an der FU Berlin, da arbeiten Chemiker an neuen antiviralen Beschichtungen, allerdings nicht erstmal primär für Masken, sondern am liebsten gleich für unsere Zellen im Körper. Also mehr darüber berät uns nun der Professor für Polymerchemie, Dr. Rainer Haag. Guten Morgen, Herr Haag.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
An was forschen Sie da? Wie funktioniert Ihr Virenkiller?
Also wir sind ja ein großes Team, das nicht nur FU Berlin ist, aber hier in dem Fall, den Sie ansprechen, ist es eine Zusammenarbeit zwischen Chemie, Biophysik, Virologie beispielsweise, auch zusammen mit der Oberflächenanalytik der Bundesanstalt für Materialforschung. Und da haben wir versucht, Nanoplattformen zu erzeugen, die in der Lage sind, menschliche Zellen dann zu schützen vor Viren, die letztendlich den Virus, in dem Fall SARS-CoV-2, befallen und die Zelle praktisch dann infizieren würden. Und das funktioniert als Nanoplattform durch einen bifunktionalen Mechanismus, der letztendlich erlaubt, den Virus erst zu binden und dann um die Ecke zu bringen.
Mhm. Wie genau macht der das, diese Nanostruktur, wie macht die das?
Ja, also man kann es dir so vorstellen, das sind Kohlenstoffgerüste, die letztendlich zweidimensional sind, also ähnlich, wenn Sie mit einem Bleistift schreiben, dann haben Sie ja praktisch die Bleistiftschmiede, die besteht aus Graphit und Sie übertragen dünne Kohlenstoffplättchen auf die Papieroberfläche. Und diese Kohlenstoffplättchen nennt man Graphen und die nehmen wir und beschichten die zunächst mit einem Polymer, was negativ geladen ist und dann binden wir ein Alkylamin an, was ein Schwert darstellt. Also das Polymer hat die Funktion, zunächst an den Virus-Spike-Proteine zu binden. Und die Virus-Spike-Proteine sind letztendlich positiv geladen, also Pluspol, sagen wir mal. Und normalerweise würde der Virus mit einer negativen Ladung der Zelloberfläche, sogenannte heparinartige Strukturen, anbinden, bevor er dann spezifischer über ACE2 und so weiter bindet. Das kennt ja jeder auch aus den Nachrichten.
Ja.
Aber die Ladung macht's hier, die ziehen sich an, der Pluspol und der Minuspol, ähnlich wie zwei Magnete. Und da kommt es dann zu einer sehr starken Wechselwirkung, weil wir das nicht nur eine Ladung haben, sondern viele Ladungen. Und dann greift der Virus nicht mehr an der Zelloberfläche an, sondern der setzt sich dann auf diese Kohlenstoff-Nanoplattform, wird gebunden, abgefangen. Und dann kommen die Alkylamine, das sind sogenannte Schwerter, die stehen dann hoch und sind wie ein Lipid, können die mit der Hülle des Virus, also mit der Membran interagieren. Und was wir da gefunden haben, ist, dass die Schwertlänge eine wichtige Rolle spielt.
Und die schneiden dann im Coronavirus die Krönchenspitzen ab?
Nein, die schneiden nicht die Spike-Proteine ab, sondern die Spike-Proteine sind praktisch nur für die Erstbindung verantwortlich, sondern die dringen dann in die Hülle des Virus ein. Das ist wie eine Membran einer Zelle. Und diese Hülle wird dann destabilisiert oder letztendlich zerstört. Also das können wir durch elektronenmikroskopische Aufnahmen auch nachweisen.
Wir sind ja jetzt noch in der reinen Theorie, bevor wir über die praktische Anwendung kommen. Einfach nur mal die Frage, mal angenommen, ich würde das direkt so, wie Sie sagen, in den Körper injizieren. Oder wie nehme ich das ein? Als Tinktur, als Tablette, als Spritze, wenn es zugelassen wäre?
Also im Moment sind wir ja noch im präventiven Bereich, so dass man sagen würde, wir testen Zellen daran und sehen eben, dass an Zellen die Viren keine Infektion mehr auslösen können und sogar der Virus nach der Interaktion mit dem Nanogerüst nicht mehr aktiv ist. Das heißt, die Membran des Virus ist zerstört, der kann nicht mehr weitere infizieren. Das ist ja oft das Problem, das wir aktuell haben, letztendlich an Masken und ähnlichen Textilien, dass der Virus nicht sicher abgetötet ist. Und das ist ein Ansatz, den wir hier verfolgen.
Diese Nanoteilchen, die ich dann womöglich in den Körper lasse, so unvorstellbar winzig, dass sie quasi überall hindurchpassen, dass die sich irgendwann selbstständig machen und Ecken meines Körpers erkunden, wo sie gar nichts zu suchen haben. Gibt's diese Gefahr?
Also die Gefahr gibt's natürlich immer. Deshalb muss man für eine Zulassungsstudie im menschlichen Körper, in einer menschlichen Körperanwendung müsste man sicher viele Jahre eine präklinische und klinische Studie machen. Das ist nicht der Bereich, auf den wir zielen, sondern ich glaube, grundsätzlich wäre das denkbar, aber wir reden hier über 10 Jahre und mehr, sondern wir interessieren uns für Oberflächenanwendungen und da ist daher auch die in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Materialforschung, die sehr genau die Zusammensetzung an Oberflächen auch evaluieren kann mit uns. Und da sind wir letztendlich auch sehr weit gekommen. Beispielsweise die Doktoranden aus der Gruppe wollen sich ausgründen im Filterbereich und schauen, wie weit sie da kommen.
Und auch bei den Masken, die jetzt schon auf dem Markt sind, die Ähnliches versprechen, da ergeben ja erste Tests. Erstens dauert es sehr lange, bis das Virus getötet wird von der Maske. Bis zu 6 Stunden, habe ich gelesen. Und der Stoff, der dort aufgetragen wird, könnte im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Ich formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig. Treibt man da den Teufel mit dem Beelzebub aus?
Naja, Sie müssen da schon im Vorfeld sehr sorgfältige Untersuchungen machen, weil wir haben bei uns an der Freien Universität ein großes biologisches Labor, wo wir natürlich genau solche Tests machen, die letztendlich darauf abzielen zu zeigen, dass die Substanzen, die wir da applizieren, nicht an der Oberfläche zumindest keine weiteren Ursachen generieren oder keine Ursache für weitere Toxizitäten darstellen. Und das ist zunächst mal zelluläre Assays, die da gefahren werden, aber man kann dann auch weitergehen und dann durch In-vivo-Studien das Ganze weitergehend untersuchen. Soweit sind wir an dem Fall jetzt noch nicht, aber die zellulären Studien sind natürlich sehr vielversprechend.
Auch an der FU wird also an neuen Filtersystemen gearbeitet, um Coronaviren abzutöten. Wir sprachen darüber mit dem Professor für Polymerchemie Dr. Rainer Haag. Herr Haag, herzlichen Dank Ihnen und ein schönes Wochenende.
Vielen Dank für das Gespräch, Ihnen auch.
Danke.